die Herausforderung liegt gerade wirklich, verschiedenes Wissen und verschiedene Kompetenzen zusammenzubringen und was zu bauen, was eben neu ist und was eben noch keiner bisher so richtig gebaut hat. Ja, also wirklich die Idee von, ist ein Betriebssystem für ein Auto zu bauen. Und eben dann über alle Bereiche wirklich diesen Technologie-Stack vom Fahrzeug, ähnlich wie wir ihn von unseren Mobiltelefonen kennen, eben für die Automobilindustrie zu bauen. Mit Schwerpunkt natürlich erstmal Konzerne und den Konzernmarken, aber auch darüber hinaus. Und dafür brauchen wir zwei unterschiedliche Kompetenzen oder Wissen oder Hintergründe, nämlich die Menschen, die wissen, wie man Autos baut und die Menschen, die wissen, wie man Software baut. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß man, dass das komplett unterschiedlich ist. Also ein Auto zu bauen hat immer noch viel mit, deswegen sind Konzerne auch so aufgebaut, mit ganz viel mit klaren Vorgaben, Regularien. Das ist ein sehr integrativer Job. Ich kaufe Dinge, die es gibt, auf dem Markt von Lieferanten ein und baue die zusammen und die müssen alle in das Auto reinpassen, jetzt mal rein. Und das ist die Herausforderung, die Autobauen bedeutet. Das ist eine große Herausforderung, weil Dinge perfekt zu integrieren und eben dann auch so rauszubringen und auch über so viele Jahre mit so viel Geld. Ich meine, weiß nicht, ob jedem bekannt ist, wie teuer es ist und wie lange es dauert, ein Auto zu entwickeln. So 5 bis 7 Jahre, manchmal kann man auch schneller sein, je nachdem, was man aufsetzt. Und so 1 bis 2 Milliarden sind normal. Also ich meine, wenn man sich das mal in Software übersetzt, hat man da ganz schöne Batzen an Geld. Also das ist auch was, das können wir wahrscheinlich nicht so gut mit Software-Hintergrund, also solche Projekte auch managen. Aber wenn man dann anschaut, wie komplex es ist, Software zu entwickeln und wie auch Komplexität halt nicht immer nur vereinfacht werden kann und wie man da sich eben auch als Team oder als Menschen, die große Software-Themen bauen, anders aufstellen muss, das sind natürlich zwei Welten, die aufeinander clashen in allem, in Kultur, in Arbeitsweisen, im Verständnis, in den Hintergründen und die zusammenzuführen und gemeinsam was bauen zu lassen, was eben dann ein Standard wird, das finde ich total spannend.
Bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, hier ein kleiner Hinweis. Die Folgen, die ihr hört, die haben wir vor einigen Wochen aufgenommen, alles noch bevor Corona in Deutschland so groß geworden ist, wie es jetzt ist und bevor die Situation sich so geändert hat. Michael und ich haben angefangen, deswegen etwas zu machen, was uns wichtig ist, was wir gerne teilen wollen. Weil wir gesagt haben, wir möchten jetzt die Ressourcen, die wir haben, zusammenbringen. Das ist einmal die Kontakte, die wir aus dem On the Way to New Work Podcast haben, die sehr viel Erfahrung teilen können. Und auf der anderen Seite von Blackboard die Kompetenz, wie man kollaborativ arbeitet über die Cloud, mit der richtigen Sicherheit, mit vernünftigen Methoden. Das beides bringen wir momentan jeden Tag in einem Livestream zusammen, den wir teilen auf YouTube, weil das die verlässlichste Quelle ist, um live zu streamen. Wir haben mit sehr, sehr viel Aufwand hier im Blackboard Studio am Freitag alles aufgestellt. Am Montag waren wir schon auf Sendung. Mit minimalster Besetzung streamen wir zum Thema, wie halte ich den Laden am Laufen? Das heißt, was bedeutet die Corona-Situation für unsere Arbeit, für die Wirtschaft, aber auch für Familien, die zu Hause sitzen? Das ist das, was wir zusammenbringen. Wir haben schon einige Tage hinter uns mit Leuten dabei wie Verena Pauster, die teilt, was passiert jetzt in der Familie zu Hause, was ist mit digitaler Bildung, Katja Suding aus dem Bundestag, auch zum Thema, wie wird dort gerade agiert. Wir haben Geschäftsführer von PwC dabei gehabt, mit Methoden, die jetzt einsetzen, um alle Leute über 10.000 jetzt allein mal in Deutschland von zu Hause arbeiten zu lassen, aber auch Dinge wie, was mache ich eigentlich in der Familie jetzt, wenn alle zu Hause sind. Dazu haben wir eine Familientherapeutin dabei gehabt und über das Thema Resilienz und Stressmanagement in Krisenzeiten gesprochen. Wir hatten Cybersecurity-Experten dabei, also schon etliche Dinge in den letzten Tagen. Unser Ziel ist es, jetzt das zu nutzen, was wir haben, nach draußen zu stellen. Ihr könnt dort reinschalten, in dem Chat Fragen stellen, mitdiskutieren, uns vorher Sachen schicken und Michael bereitet morgens ein Briefing vor. Ich hole dann die Experten rein, sitze hier im Blackboard-Studio. Es ist alles gefreestyled, aber deswegen, weil diese Community hier so stark ist, jetzt schon ein Riesenmehrwert für uns alle. Für uns, aber auch für die, die zuschauen. Und ich verspreche euch, wir halten das so lange aufrecht, wie wir es schaffen. Auch bei uns ist die Situation anstrengend, aber wir halten das jetzt gerade für wichtig. Das Ganze nennen wir Corona Situation Room, läuft bei mir im YouTube-Kanal. Alles Weitere On the Way to New Work findet ihr hier, aber im YouTube-Kanal kommt ihr dort rein und wir haben das verlinkt unter csrlive.blackboard.com für Corona Situation Room. csrlive.blackboard.com. Das ist auch der Hashtag auf Twitter, Hashtag csrlive, damit wir das ein bisschen filtern können zwischen den ganzen anderen Corona-Sachen, die geteilt werden. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, um euch dort zu sehen. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Ich sitze in Hamburg. Michael ist on the road. Wir haben es versucht zusammen. Einer von uns blieb auf der Strecke. Deswegen habe ich jetzt die Ehre, mit Blick auf den Hamburger Hafen bei Anja Händel im Büro zu sitzen, der Geschäftsführerin von Diconium.
Hallo. Hi. Ja, freue mich sehr, dass du hier bist.
Und es gibt eine Connection zwischen uns beiden über den Podcast. Du hast es gerade erzählt. Ich meinte gerade, wir kennen uns noch aus deiner Porsche-Zeit. Und dann sagtest du, ja, das stimmt, aber es war irgendwie, du hast eine Folge von uns gehört, eine der ersten.
Ihr habt euch mal gegenseitig interviewt und euch gegenseitig vorgestellt. Ihr habt ein paar gemacht, wo ihr Leute vorgestellt habt und dann habt ihr euch gegenseitig vorgestellt. Und dann habe ich halt von Blackboard erfahren und dann habe ich gedacht, okay, das ist genau, was wir in der Zeit gebraucht haben. Wir waren dann noch nicht so cloud-basiert unterwegs und haben dann, genau, dann habe ich einfach angerufen bei Blackboard und gesagt, ich habe ja den Podcast gehört und so. Und das weiß ich noch, dann hast du mich zurückgerufen. Dann hieß so, ja, da meldet sich jemand. Und dann hast du mich angerufen und ich so, wow, ich habe den Menschen aus meinem Podcast aus dem Telefon.
Den gibt's wirklich.
Das war so ein Groupie-Moment von mir. Okay. Der Menschen, die sonst nur aus dem Podcast kennen.
Ich hatte gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte einfach so Porsche auf dem Schirm und dachte, okay, krass, witzig. Und also auf jeden Fall, du bist jetzt da und ich fühle mich eher geehrt, weil du bist ja mittlerweile echt eine Nummer, einfach auch in dieser Szene. Und ich habe dann irgendwann letztes Jahr gesagt, wir müssen einen Podcast aufnehmen. Und deine Story ist so cool und das, was hier gerade passiert, deswegen habe ich gedacht, now is the chance. Und für die, die eben nicht dabei waren, wer bist du und wie bist du die geworden, die du heute bist?
Oh, wie bin ich die geworden? Es fängt ganz früh an. Ich meine, ich bin Wirtschaftsinformatikerin und hatte, ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium und hatte dort Informatik und in der 11. Klasse. Das war damals noch nicht so üblich und habe zum allerersten Mal gemerkt, dass ich, dass das genau mein Ding ist. Also ich habe von meinen Eltern im Hintergrund einen sehr künstlerischen Teil und einen sehr mathematischen Teil. Und für mich war dann plötzlich Informatik das, wo ich die beiden Dinge zusammenbringen kann in einer ganz einfachen Form mit ganz wenigen Mitteln. Und das war so vielleicht sogar Liebe auf den ersten Code, ich weiß nicht, wie man das nennen mag, aber auf die ersten if-else oder so. Und genau, das war für mich relativ schnell klar, dass das das Ding ist, was ich machen möchte. Habe aber dann nicht so viel Mut gehabt. Also ich habe auch kein Mathe als LK genommen, sondern Bio, weil ich immer Sorge hatte, ob ich das so hinkriege und ob ich das wirklich so schaffe. Habe aber dann von einem Wirtschaftsinformatikstudium erfahren und das war dann klar mit Wirtschaft kombiniert. Ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium und ich dachte, okay, dann kannst du auch immer noch einen Teil irgendwie lernen und musst ihn nicht verstehen. Und habe das gemacht in der Berufsakademie. Ich bin ein sehr praktischer Typ. Mhm. Ich mag's, wenn es irgendwie praktisch wird. Ich war auch nicht so immer die beste Schülerin auch im Studium. Studium hinten raus wurde dann besser, aber ich bin jetzt nicht so, ich bin nicht die Einzelkandidatin, sondern ich mag's eigentlich eher, wenn es praktisch wird, wenn es darum geht, Dinge zu verbinden und Menschen zusammenzubringen und eben Lösungen früh zu vertesten, auszuprobieren. Das ist so eher meine Stärke, würde ich sagen. Und so war das mein Studium. Und dann habe ich in der Zeit, das war ja Anfang 2000er, Dotcom-Blase gerade geplatzt und alles aufregend, hatte ich dann die Chance, eine Unternehmensberatung zu starten, was meine Sehnsucht nach viel Reisen, viel Sehen, viel Kennenlernen total befriedigt hat und war dann für Capgemini 6 Jahre viel unterwegs, bis mir dann irgendwann das Reisen zu viel wurde und ich gedacht habe, okay, jetzt lass mich mal was anderes machen und habe dann bei einem pharmazeutischen Großhändler gearbeitet im Stuttgarter Raum, der auch international unterwegs war, aber nur in Europa, zumindest als wir angefangen haben. Kurz nachdem ich dort gestartet habe, haben sie dann einen Standort in Brasilien übernommen und dann war ich viel in Brasilien. Also mit dem Reisen, das Thema habe ich inzwischen aufgegeben. Ich habe das akzeptiert, dass es ein Teil meiner Vita ist und ich wahrscheinlich nicht mehr rauskriege. Und dann kam das ziemlich in die Krise dort, waren nicht so tolle Zeiten, Leute wurden entlassen, schlechte Stimmung, war keine gute Zeit und dann habe ich irgendwie mich entschieden, da nochmal einen neuen Weg einzuschlagen und bin dann durch Zufall, ich wollte eigentlich nach Hamburg, ich wollte eigentlich hier anfangen zu arbeiten und habe nur auf meinen Vertrag gewartet und dann hat sich irgendwie Porsche gemeldet und dann bin ich durch Zufall dort gelandet. Die Aufgabe war spannend, das ist, glaube ich, das Thema, was mich immer so treibt und habe dann angefangen dort das Portfolio-Management und die IT-Strategie, mich darum zu kümmern. Was Portfolio-Management war super, weil ich habe ganz viel kennengelernt über Automobilindustrie, was mir davor überhaupt nicht klar war. Und dann die Strategie war natürlich toll, um eben auch mein Wissen reinzubringen aus anderen Industrien. Und dann habe ich das 2 Jahre gemacht. Dann habe ich einen Anruf gekriegt von einem der Vorstände, ob ich für ihn die Digitalisierungsstrategie mit vorantreiben kann und eben für ihn da auch das ganze Digitalthema treiben kann. Und das habe ich dann weitere 2 Jahre gemacht, bis die Themen dann zu viele waren und ich immer noch eine Person, und habe dann eine Abteilung genommen für Innovation und digitale Transformation, aber auch zeitgleich ein Lab in Berlin mit ausgebaut oder weiter aufgebaut, wo wir uns mit ganz tiefen Technologien auseinandergesetzt haben, also viel KI, Blockchain, IoT. Und da kam plötzlich meine Programmierleidenschaft wieder hoch. Ich habe gemerkt, wie toll es ist, Dinge zu gestalten und auch mit Leuten, die so tief in Technologie stecken, zusammenzuarbeiten. Und das hat mich wieder ein bisschen entfacht, was meine Back to the Roots im Endeffekt, weg von PowerPoint und Gremien und all den Themen, die ich davor viel gemacht habe, wieder tief in die Technologie rein. Und wir haben dann vor einem guten Jahr angefangen, das Lab in die Porsche Digital, da habt ihr auch neulich mit Matthias gesprochen, zu integrieren. Und war dann im Endeffekt von der Situation, dass ich mir überlegen konnte, was mache ich jetzt als nächstes? Mache ich das Innovationsthema? Helfe ich Matthias in der Digital dort aus? Oder mache ich, ich habe auch noch das Thema, das KI-Programm für Porsche da mitgeleitet. Und für mich war klar, ich muss eins davon machen, zu viel. Und dann, wie es manchmal so ist, wenn dann viele Themen kommen, kommt was Drittes um die Ecke. Und das war dann eben in Form von Volkswagen, die mich kontaktiert haben, ob ich mir vorstellen könnte, zu unterstützen, eben mehr Technologie in den Volkswagen-Konzern zu bringen, in der Rolle als Geschäftsführer von der Decodium. Und dann habe ich die beiden Gründer kennengelernt. Und dann war das relativ schnell ganz klar, dass mich das Thema nicht nur inhaltlich treibt, sondern vor allem auch von den Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und dann war der Entschluss ganz nahe.
Ihr seid jetzt auch kein kleiner Laden, ihr seid knapp 1000 Leute, glaube ich.
Genau, wir sind so um die 1000 Leute. Kommt immer darauf an, ob man Köpfe zählt oder FTE. Kommen ganz stark aus dem E-Commerce. Also gibt es auch viele gute Geschichten zu erzählen, wenn man vor 25 Jahren angefangen hat, E-Commerce zu machen, wie das da aussah. Also ganz starke Expertise in dem Bereich. Aber vor allem auch, was für Volkswagen sehr interessant war, eben das ganze Thema: Wie funktioniert überhaupt eine Softwarefirma, eine Technologiefirma? Wie baut man so eine Kultur auf? Wie arbeitet man mit solchen Leuten zusammen? Was reizt sie an, eben auch um dort zu unterstützen? Und für mich war aber neben den Punkten, allen das für Volkswagen zu tun, auch noch ein großes Interesse, auch wirklich für andere Firmen arbeiten zu können. Die Konium bleibt als Marke bestehen, unterstützt Volkswagen dabei, aber arbeitet auch zu, wir haben uns mal in die Bücher geschrieben, zu 50% für alle anderen Kunden. Und in den letzten Jahren habe ich halt viel gesehen. Ich meine, Digitalisierung ist ein übergreifendes Thema, und jetzt auch mehr mit anderen Bereichen arbeiten zu können, anderen Firmen arbeiten zu können und noch ein bisschen darüber mit unterstützen zu können, was ich die letzten Jahre gelernt habe, das ist ein ganz toller Anreiz für mich.
Allein jetzt, als du das gerade gesagt hast, ein Thema, das treibt mich wahnsinnig um, ist eben diese Frage, wie tickt eben eine Digitalfirma anders als ein großer Konzern? Und ich habe viele Gespräche auch bei VW geführt und auch immer wieder herausgefunden und gesagt, hey, das ist nicht einfach nur Plug and Play und los geht's, sondern es ist einfach eine ganz, 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 ganz andere Kultur. Das würde ich gerne einmal von dir nochmal hören, bevor wir, ich habe 1000 andere Fragen, aber das würde
ich
mich
Zeit.
Sehr, sehr, das ist gut, und ich habe einen geilen Ausblick. Das würde mich sehr interessieren, wie du das Bild malst.
Ja, ich glaube, die Aufgabe, die dort sich stellt, ist nicht kein Copy-Paste. Man kann das nicht, Björn Görke, der CTO, der gerade von SAP kam, von dieser neuen Technologieeinheit, hat neulich gesagt, wir können nicht das einfach im Valley aufbauen und dann ist gut, weil ich glaube, die Herausforderung liegt gerade wirklich, verschiedenes Wissen und verschiedene Kompetenzen zusammenzubringen, um was zu bauen, was eben neu ist und was eben noch keiner bisher so richtig gebaut hat. Ja, also wirklich die Idee von, ist ein Betriebssystem für ein Auto zu bauen und eben dann über alle Bereiche wirklich den Technologie-Stack vom Fahrzeug, ähnlich wie wir ihn von unseren Mobiltelefonen kennen, eben für die Automobilindustrie zu bauen. Mit Schwerpunkt natürlich erstmal Konzerne und den Konzernmarken, aber auch darüber hinaus. Und dafür brauchen wir zwei unterschiedliche Kompetenzen oder Wissen oder Hintergründe, nämlich die Menschen, die wissen, wie man Autos baut und die Menschen, die wissen, wie man Software baut. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß man, dass das komplett unterschiedlich ist. Also ein Auto zu bauen hat immer noch viel mit, deswegen sind Konzerne auch so aufgebaut, mit ganz viel mit klaren Vorgaben, Regularien. Das ist ein sehr integrativer Job. Ich kaufe Dinge, die es gibt, auf dem Markt von Lieferanten ein und baue die zusammen und die müssen alle in das Auto reinpassen, jetzt mal rein. Und das ist die Herausforderung, die Autobauen bedeutet. Das ist eine große Herausforderung, weil Dinge perfekt zu integrieren und eben dann auch so rauszubringen und auch über so viele Jahre mit so viel Geld. Ich meine, weiß nicht, ob jedem bekannt ist, wie teuer es ist und wie lange es dauert, ein Auto zu entwickeln. So 5 bis 7 Jahre. Manchmal kann man auch schneller sein, je nachdem, was man aufsetzt. Und so 1 bis 2 Milliarden sind normal. Also ich meine, das, wenn man sich das mal in Software übersetzt, hat man da ganz schöne Batzen an Geld. Also das ist auch was, das können wir wahrscheinlich nicht so gut mit Software-Hintergrund, also solche Projekte auch managen. Aber wenn man dann anschaut, wie komplex es ist, Software zu entwickeln und wie auch Komplexität halt nicht immer nur vereinfacht werden kann und wie man da sich eben auch als Team oder als Menschen, die große Software-Themen bauen, anders aufstellen muss. Das sind natürlich zwei Welten, die aufeinander clashen in allem, in Kultur, in Arbeitsweisen, im Verständnis, in den Hintergründen und die zusammenzuführen und gemeinsam was bauen zu lassen, was eben dann ein Standard wird, das finde ich total spannend.
New Work hat ja wahnsinnig viel mit auch New Culture und auch Community zu tun. Und eine Sache, die ich bei dir immer wahrgenommen habe, immer wenn ich dich sehe, dann strahlst du, du lachst sehr viel und erzählst immer sehr positiv. Und ich habe fast das Gefühl, du verkörperst für mich schon auch eine New Work-Rolle in so einem Gesamtkontext. Das war für mich auch einer der Gründe, dass ich gesagt habe, ich möchte dich unbedingt einfach mal wirklich in aller Ruhe sprechen zu dem Thema, weil ich einfach merke, diese Kompetenz zu würdigen, was Menschen verschiedener Hintergründe und verschiedenes Wissen und Kompetenzen dort tun, das gelingt dir sehr, sehr gut. Also so nehme ich das auf jeden Fall wahr. Wenn du das jetzt mal so über deine Zeit im Konzern anschaust, einfach mal so das, was zwischen den Zeilen passiert ist, wo du sagst, okay, keine Ahnung, ich habe ein Verständnis dafür, wie krass das ist, ein Auto zu bauen. Ich weiß, wie wichtig solche Bereiche sind. Ich weiß, warum wir nicht morgen das anschalten können. Was hast du da für Learnings auf dem Weg gemacht?
Ich glaube, die prägendste Zeit war da wirklich die auch im Lab, wenn man zu Leuten, die tiefe Technologie verstehen, versucht, diese Technologien auf anwendbare Anwendungsfälle zu bringen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema. Man muss Leuten überhaupt mal erklären, wie diese Technologien funktionieren und was man damit machen könnte, ohne es selber zu wissen. Und ich glaube, da liegt ganz viel drinne, was mir auch wichtig ist, Wertschätzung in dem, was jeder mit reinbringt in dem Team. Ich glaube, Produkte und Lösungen werden besser, je mehr unterschiedliche Herangehensweisen und Sichtweisen wir in den Raum bringen. Das macht es auch immer schwieriger, weil die Leute nicht, ich sage immer, nicht in die gleiche Richtung blicken. Ich vergleiche das immer gerne mit so einer, mit Menschen, die in einer Reihe stehen und in eine Richtung schauen, die sehen alles Gleiche, ist super effektiv, weil die laufen einfach los und die wissen, alle haben das gleiche Blickfeld, aber die wissen alle nicht, was hinter ihnen ist. Und wenn man Leute zusammenbringt, die eben diverse aufgestellt sind, sind die eher so Rücken an Rücken im Kreis. Und das bedeutet, dass sie mehr kommunizieren müssen und auch verstehen müssen irgendwann, der sieht was ganz anderes, das ist nicht falsch, der schaut nur in eine andere Richtung. Also ich benutze das Bild ganz gerne, weil es so ein bisschen das sichtbarer macht. Also und ich glaube, das hat mir ganz arg viele letzten Jahre, auch mich persönlich nochmal bereichert, immer die Schönheit in der Sichtweise des anderen zu entdecken und nicht zu sagen, boah, was hat der für eine komische Sichtweise, sondern wirklich auch das als was zu erkennen, was einem selber so viel bringen kann, weil man es selber nicht sieht. Und dass jemand einen da mitnehmen kann und einem das zeigen kann und einem die Welt öffnen kann in Welten, die man nicht sieht, ist ja eigentlich ein viel größerer Gewinn, als mit Leuten drüber zu reden, was ich eh schon sehe.
Das ist ein wunderschönes Bild. Gibt es aus der Zeit oder aus den ganzen Jahren, die du gemacht hast, etwas, wo du sagst, da wurde mir mal richtig die Augen geöffnet, wo ich vorher einen Blindspot hatte und ich hatte plötzlich ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, krass.
Ganz, ganz viele. Also man kann sich gar nicht vorstellen, in wie vielen Bereichen irgendwie auch noch manuelle Arbeiten gemacht werden, die Leute nicht wirklich erfüllen, sage ich jetzt mal. Und wo einfach nur Qualitätsprobleme danach sind und die einfach monotone Arbeiten sind, die niemandem was bringen und auch nicht die Person erfüllen. Und der Arbeitsplatz von der Person ist auch nicht weg deswegen. Man hat überhaupt keinen Blick darüber. Geräuscherkennung, Steckverbindungen stecken im Auto, all solche Themen. Da ist so viel Raum dafür da und da sieht man auch mal, womit jeder Einzelne da kämpft in seinem Feld. Das finde ich schon nochmal herausstellenswert. Aber ich glaube auch so im täglichen Umfeld, ich fand immer am allerschönsten eigentlich, wenn man so dran, und das war schon auch meine Hauptaufgabe und ist auch heute noch meine Hauptaufgabe, die richtigen Leute zusammenzubringen, zu erkennen, was dann passiert, wenn die ihre Kommunikation gefunden haben. Und wenn man dann ein paar Wochen oder Monate weg war und die tun einem plötzlich die Resultate in irgendwelchen Demo-Days oder sowas präsentieren und denkt sich so, wow, nie hätte ich gedacht, dass sowas kommen kann oder gepivotet haben und neue Ideen ausentwickelt haben. Ich finde es immer wieder ganz erstaunlich.
New Work ist ja aus der Automobilindustrie eigentlich entstanden. Also die erste New Work-Bewegung kam so Anfang der 80er, Ende der 70er, als wirklich die in Michigan die Automobilindustrie in der tiefen Krise steckte, in Detroit und Flint. Und einer der großen Herausforderungen war, die Gespräche zwischen Arbeitern, Union, Management sinnvoll hinzubekommen. Also damals war das so schwierig, dass die Leute sich nicht getraut haben, Dinge zu sagen. Deswegen kam Fridtjof Bergmann eben als Vermittler quasi auch hin und man hat diese Gespräche vermittelt. Und du hast das gerade mit dem Bild beschrieben, in der Reihe stehen, im Kreis stehen, wo sich das schon viel stärker jetzt reinmischt. Und gefühlt steht gerade die Automobilindustrie wieder vor, deswegen machen wir auch so viele Podcasts in dem Bereich, weil das ist einfach so ein krasses Feld Wahnsinn, ist, wo sich so viel dreht. Und wenn man das jetzt mal von früher zu heute vergleicht, und sagt, okay, die Leute trauen sich zwar zu öffnen in vielen Bereichen und Dinge zu sagen, aber vielleicht gibt es irgendetwas, so wie damals, wo Leute gesagt haben, ich traue nicht wirklich, mich zu sagen, was los ist, ne, bis der Druck so stark ist, dass man rausplatzt. Was könnte sowas sein, wo du sagst, so, da habe ich Sorge vor so einem Pink Elephant in the Room, wenn wir den nicht rechtzeitig angehen?
Ich glaube, die Herausforderung ist, glaube ich, immer, und das ist aber auch das Thema, warum wir als Secundum uns jetzt so stark einbringen in dem Thema, ist immer, dass Leute natürlich ganz schnell, sobald die Situation unsicherer werden, wenn der Druck steigt, immer in ihre alten Muster zurückfallen. Und ich glaube, dieses Zurückfallen in das, was ich kenne und wo ich mich wohlfühle, in meine Komfortzone, das ist wahrscheinlich der Pink Elephant. Das ist so das, was, glaube ich, das größte Thema ist, und das kennen wir von uns allen, ja. Wenn wir in Situationen kommen oder Bereiche, wo wir sagen, oh Mensch, jetzt weiß ich nicht, dann wollen wir am liebsten auch das tun, wo wir uns wohlfühlen oder eben da rausgehen aus der Situation. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptthema. Und dadurch, dass wir eben Softwareleute haben, das war auch mein schönstes Erlebnis jetzt bei der Deconium, einfach auch zu erkennen, dass da ein Großteil der Menschen kann programmieren. Ich habe einen Wall-Circle gemacht, um so ein bisschen...
Working out loud.
Ja, genau, Working out loud, habt ihr ja auch schon gesprochen, genau. Einfach, weil ich so einen random Deep Dive haben wollte in die Organisation, einfach dort in die Gruppe reingeschrieben, hallo, ich möchte einen Circle starten, wer ist dabei? Yeah. Und einer aus unserer Gruppe möchte gerne tiefer in die Technologie und Programmieren lernen und haben einfach alle in der Gruppe gesagt, ey, wir können auch programmieren. Also eine hohe Dichte an Leuten, die programmieren können, auch wenn sie nicht unbedingt als Entwickler bei uns arbeiten, wo so ein technologisches Grundverständnis ist. Also sprich, unser Muster ist immer wieder in das Software-Thema zu fallen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Ergänzung für jetzt Volkswagen als Gruppe oder auch für jeden anderen unserer Kunden eben zu sehen, wie läuft sowas ab, so eine Firma, die komplett in Software tickt und die auch eben auch so ein Verständnis hat und ein Verständnis hat, wie man so was entwickelt und zwar über ein paar Softwareentwickler hinaus, sondern auch einfach jedem. Mir hilft es jeden Tag, dass ich ein Verständnis davon habe, wie Technologie funktioniert. Ich glaube nicht, dass jeder programmieren können muss und es jeden Tag machen muss, aber zu verstehen, wie es funktioniert, ähnlich wie eine Grammatik, die wir auch irgendwie lernen in der Schule, glaube ich, ist ein super wichtiges Mittel.
Als du vorhin davon erzählt hast, du hast gestrahlt wie so ein kleines Kind, du hast davon erzählt, ich durfte wieder programmieren und du hast was Schönes gesagt, dass es für dich wie etwas ist, was wie Handarbeit, also auch weil du dann eben in die praktische Ausbildung gegangen bist und du hast davon gesprochen, dass es wie was machen mit seinen eigenen Händen, was ja eine sehr befriedigende Aufgabe ist. Hast du das Gefühl, dass ihr das jetzt wieder zurückgewinnt, also das, was lange Zeit über Projekte alles sehr abstrakt war, dass das jetzt wieder durch gerade Programmieren wieder eher in Handarbeit geht?
Ich habe mich gerade die letzten Tage ganz stark mit komplizierten gegenüber was Komplexen auseinandergesetzt. Und da gibt es ein super schönes Bild, dass wir in einer gewissen Zeit ganz viel Komplexität hatten, und zwar im Manufakturbereich. Und dann kam eigentlich die Industrialisierung, die eher mit komplizierten Themen gearbeitet hat. Und jetzt mit steigender Software kommen wir wieder in ähnlich wie in der Manufaktur in komplexe Aufgabenstellungen. Weil Software, auch wenn es eigentlich Dinge automatisiert und wieder einfacher macht, zu erstellen ist momentan eine Manufakturarbeit. Das wird von Menschen gebaut. Mit allem, was, ich finde auch, da gibt es viele schöne Parallelen. Wenn man einen ganz tollen Manufakturmenschen hat, der irgendwas ganz toll bauen kann, dann können 10 andere das nicht so gut, wie er es alleine kann. Und das sehe ich auch in der Softwareentwicklung. Es gibt dort auch einfach Rockstars, die können so gut Dinge entwickeln und programmieren, wie 10 andere nicht. Und das zeigt aber auch viel über das Bild von Arbeitskräften und was so ein bisschen das Thema ist. Also das ist auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise mit, wie gehe ich mit Leuten um. Es ist eben nicht so, dass jeder das Gleiche kann, sondern es gibt einfach welche, die haben eine bessere Fertigkeit. Die müssen deswegen aber auch nicht gleich Leute führen und die müssen deswegen auch nicht Themen führen. Es geht halt ganz stark dann in diese Rollen und wie bewerte ich dann, was jemand tut oder den Wert, den jemand in ein Team reingibt. Das ist nochmal, sind auch ganz spannende Aspekte darin, ja, die aber ganz stark, das Manufakturbild hilft mir, um viel auch nochmal zu erklären, auch ja, auch in der Automobilindustrie, weil die kennen das Manufakturbusiness auch. Mhm. Und zu erklären, ist ja nicht besser oder schlechter. Und man sagt ja auch zur alte Welt, neue Welt, das ist nicht alt oder neu. Jemand, der guten Oldtimer reparieren kann, ist vielleicht auch am Band, um neue Autos zu bauen, nicht die richtige Person. Und jemand, der gut am Band ist, muss auch nicht unbedingt gut Oldtimer reparieren können. Das ist einfach nur, was kann jemand besser und was kann jemand schlechter oder wo liegt das beste Einsatzfeld von jemandem? Aber es hat nichts mit besser oder schlechter zu tun.
Das Bild,
oder alt oder neu.
Das Bild, was ich gerade vor Augen habe, ist ein Foto. Ich glaube, wenn man das googelt, findet man das sofort. Ferdinand Porsche, Stuttgart. Und dann ist so ein Foto von eben der Porsche-Manufaktur zu sehen. Mhm. Da steht ein Porsche, alles natürlich noch schwarz-weiß. Und dann sieht man eben, wie eine Werkstatt, also wie eine Manufaktur ist. Und wenn man sich dann überlegt, krass, wie ist daraus dieser Riesenladen geworden? Mhm. Das war ja nachher die Innovation eigentlich von Henry Ford rüber übertragen auf den VW für die Massenproduktion, wo man dann eben auch sieht, damals war sich Porsche nicht zu schade, zu Ford rüber zu fahren, sich das abzuschauen und dann eben entsprechend einzuführen.
Und Jahre später zu Toyota, als die große Krise kam. Ja? Und dann die japanische Unterstützung zu holen, um das ganze Lean-Thema, was ja im Endeffekt die Mutter der Agilität ist, ja, oder zumindest der Überbegriff. Agilität ist ja ein Unterbereich von Lean, der da eben auch kam. Ja, klar, ich glaube, die Mittel waren schon immer da. Es gibt, glaube ich, aber trotzdem auch immer so einen Druck, wann setze ich die Mittel ein und wann muss ich mich verändern? Weil Veränderungen machen die wenigsten Leute ganz freiwillig. Da muss schon auch immer so ein bisschen Handlungsdruck da sein.
Ich habe gerade bei der Digitalisierung nämlich das Gefühl gehabt, dass wir lange Zeit irgendwie gewartet haben, nicht nur jetzt auf VW bezogen, sondern generell in Deutschland so, wir erfinden das jetzt wieder selbst, ne? Also wir bauen jetzt die eigene Deutschland-Cloud und wir machen dies und das und jenes. Wo schaust du hin, wenn du sagst, okay, Digitalisierung ist eben der Druck, der gerade von außen kommt, ganz anders als jetzt New Work-Veränderung, die eher von innen herausgetrieben ist. Digitalisierung ja wirklich eine Pflicht für jeden zu tun, weil es passiert. Wo geht dein Blick hin?
Also ich glaube nicht nur von außen, ich glaube auch, dass wir es von innen merken. Also die Komplexität im Fahrzeug steigt einfach mit den Steuergeräten und so. Und wir müssen auch was verändern. Das ist schon auch das Thema. Und von außen, wo schaue ich hin? Ich schaue in ganz viele Richtungen. Ich schaue vor allem viel, ich höre vor allem viel. Ich bin halt viel, versuche viel im Austausch zu sein und viel auch offen zu sein für neue Themen, neue Menschen kennenlernen. Wenn ich gefragt werde, ob ich lieber einen Vortrag halten soll oder ein Panel, sage ich immer Panel, weil mich das mehr inspiriert natürlich, wenn ich mit tollen Leuten in eine Diskussion starten kann und da nehme ich dann eben auch mehr mit, wie wenn ich irgendwie belehre. Das ist nicht so mein Ding. Ich glaube immer, dass das Thema so ist und deswegen nutze ich auch Social Media zum Beispiel relativ stark. Also vor allem Twitter habe ich recht spät erkannt oder für mich entdeckt. Erkannt nicht. Ich probiere alles früh aus, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig verstanden und habe es nicht so genutzt. Und inzwischen ist es für mich eine Riesenquelle, auch um in Dialog zu gehen mit Leuten und auch spannend, wie dann so Beziehungen dort entstehen, wo ich plötzlich über irgendwelche Fachthemen austausche und ganz nette Dinge auch passieren und vor allem inspirierender Austausch, ja.
Wie schätzt du als nun wirklich Vollprofi in dem Feld die KI-Entwicklung ein, was die Länder betrifft? China, USA, Europa?
Also ich glaube, das kann man gar nicht so einfach beantworten. die haben halt alle unterschiedliche Stärken. Ich meine, wir haben hier Wahnsinnsköpfe und Wahnsinnsmenschen an Potenzial. Das ist in der Forschung klar, wenn man die NIP-Paper anschaut, wirft es ein anderes Bild. Ich glaube, man darf Deutschland nicht alleine sehen, das ist vielleicht das erste Thema. Ich glaube, wenn muss man Europa sehen. Und das ist auch sicherlich das, wo ich in unsere Intention gehen soll, weil es wird nicht funktionieren, auf Deutschland alleine was zu bauen. Wir müssen Europa suchen. Und da, glaube ich, ist auch wieder ein gewisser Vorteil von uns da. Ich habe auch mal vorher ein bisschen über Diversität und andere Blickwinkel gesprochen. Wir haben bei uns eine Riesenkomplexität in Europa. Wir sprechen alle andere Sprachen, wir sind alle sehr unterschiedlich. Aber eigentlich, wenn uns das gelingt, da was Gutes zu bauen, ist auch ganz viel Qualität drin. Und ich glaube, komplexe Dinge brauchen am Anfang ja oft ein bisschen länger, bis man die Kommunikation gefunden hat. Und so ist es eben auch mit Produkten. Aber ich habe schon große Hoffnung, dass wir, wenn wir die anderen Dinge, die eben uns in China und in den USA voraus sind, die guten davon eben auch versuchen zu nutzen und eben uns da auch befähigen. Glaube ich, liegt da schon eine große Chance, auch qualitativ das auf ein anderes Level zu bringen. Und die Forscher haben wir hier. Mhm. Ich glaube, ein großes Thema ist noch, Forschung mit Wirtschaft zu verbinden. Weil, wenn man sich mit KI beschäftigt, du weißt das, ja, wenn die Methoden da sind, die lösen das Problem. Die Frage ist nur, was ist das Problem? Und da muss eben noch, glaube ich, ganz viel an Kommunikation getan werden. Ja.
Gibt es irgendwas, was dich in den letzten Monaten krass überrascht hat, wo du sagtest, boah, also total unterschätzt oder lange nicht gesehen als Trend? Also
ich habe mich Ende letzten Jahres nochmal in das Quantencomputing-Thema nochmal ordentlich reingefuchst. Ich habe das auf der Southwest vor 2 Jahren schon das erste Mal mir nochmal angeguckt, weil da hat IBM gerade so eine offene Programmierschnittstelle dann eröffnet und das war ganz gut. Und ich hatte aber auch bei Forschung noch eine Doktorandin gehabt, die eben sich mit dem Thema auch beschäftigt. Und bin aber nochmal selber, weil ich auch einen Vortrag gehalten habe darüber, so einen kleinen Impuls, nur 5 Minuten so, was verändert, also was die große Veränderung in den nächsten 10 Jahren. Ich glaube, vielleicht noch nicht in den nächsten 10, aber ich glaube, es war sogar 30 Jahre war die Ansage. Das fand ich schon nochmal total beeindruckend. Also das Physikthema und was Quantenmechanik kann und was Quanten an sich kann und auch zu akzeptieren, dass dort Dinge passieren, die wir nicht logisch erklären können. bisschen, wo man plötzlich denkt, okay, vielleicht gibt es wirklich Telepathie und solche Dinge, weil wenn man sich das anschaut, was da physikalisch möglich ist, ist es plötzlich gar nicht mehr so fern. Das fand ich mind-blowing und bin echt mal gespannt, was da kommt.
Wenn du es jetzt einem 12-jährigen Zuhörer erklären müsstest, warum das so besonders ist, wie würdest du es erklären?
Also man kann es, wie oft so kommen, so richtig neue Dinge, kann man es öfters in Bildern erklären. Also das Bild, was ich am schönsten finde, ist so ein bisschen Quantencomputing ist, also leicht gesagt würde ich ja sagen, ist halt ein ganz, ganz schneller Rechner, der allerdings nur gewisse Probleme lösen kann. Aber das Bild, was ich dazu mag, ist, also viel mehr Rechenpower, das ist so ein bisschen das Thema. Aber eigentlich ist das Bild davon, du kannst 1000 Kerzen anzünden und die sind nicht so, die werden halt keine Glühbirne. Und so ist es mit Quantencomputing und den normalen Rechnerleistungen, die wir heute kennen. Du kannst ganz, ganz viele Rechner zusammenschließen, die werden halt nie ein Quantencomputer.
Weil der andere Sachen rechnet.
Weil er rechnet andere Dinge. Was ich auch neulich interessant fand, war ein Spruch, den ich darüber gelesen habe, ist, die haben gesagt, mit einem Quantencomputer findet man nicht die genaue Lösung, sondern eher ein Gefühl dafür, was richtiger ist oder was in die richtige Richtung geht. Das fand ich auch nochmal schön. Es geht eher darum, so einen Lösungsraum aufzumachen, als eine genaue Lösung zu errechnen. Das ist so ein bisschen, was dahinter steckt, ja.
Krass.
Und die Haupttheorie ist eben, dass eben nicht nur Nullen und Einsen nacheinander verarbeiten kann, sondern eben, und sonst wird es jetzt echt zu technisch, ich neige dazu auch immer zu nerdy zu werden, aber im Endeffekt einen Raum zwischen 0 und 1 alles abbilden kann.
Durch die Verschränkung der Quanten hast du eigentlich noch einen weiteren Punkt.
Genau, und sich da reinzulesen und auch, das ist so einer der wenigen Felder, wo ich dann auch viel YouTube angeschaut habe und mir so ein paar TED-Talks angeschaut habe und nochmal viel gelesen habe, das fand ich schon nochmal, das sind nochmal ganz andere Welten. Ja, das fand ich Das war für mich sehr inspirierend. Vor allem auch, dass man nicht alles verstehen muss. Mhm. Dass es auch Dinge gibt, die wir einfach nicht verstehen werden und die trotzdem toll sind.
Krass. Wie bringst du das in die Firma rein mit deinen Leuten? Also wie sorgst du dafür, dass oder wie schaust du, dass quasi auch dieser Wissensdurst aufrechterhalten wird? Teilt ihr sowas viel intern?
Ja, also wir versuchen natürlich eine sehr transparente, also alles sehr transparent zu halten, alles über öffentliche Kanäle, viel von diesen One-on-One-Kommunikation wegzugehen. Und wir haben zum Glück, weil die Kundium ganz tolle, eine ganz tolle, kleine, feine, aber tolle Innovationsgruppe, die sich eben auch ganz viel mit den Themen, um die Themen kümmert. Ich glaube, das ist ein sehr intrinsisch getriebenes Thema. Du brauchst da nicht jemanden sagen, ich suche jemanden und ich finde es auch interessant, sondern es sind einfach Menschen, die sich einfach komplett damit beschäftigen. Es wird auch nicht immer was für jeden sein. Aber so eine Inspiration zu bekommen, ist ein gutes Thema, ja.
Jetzt haben wir nicht nur den Tech-Nerd-Punkt, der sich bei uns überschneidet. Ich liebe das ja auch, YouTube-Videos und reinfuchsen und reinlesen. Sondern wir haben tatsächlich auch einen gemeinsamen Freund und Meister, einen Zen-Meister.
Der auch Technologie liebt.
Der auch Technologie liebt.
Und Autos.
Und Autos, ja, stimmt. Und Hinak Polenski ist ja im Podcast, ist kein ganz Unbekannter. Aber tatsächlich, du machst da auch relativ viel. Und mich würde mal ein bisschen dein persönliches Pensum interessieren, wie du das schaffst, mit den ganzen Themen die Ruhe auszustrahlen, diese kindliche Freude auszustrahlen und dir das beizubehalten. Also gerade auch in Zeiten, die vielleicht mal ein bisschen an die Grenzen gehen.
Mhm. Also ich habe vor vielen Jahren angefangen mit Yoga. Also ich bin so ein ganz sportlicher Mensch. Ich habe auch ganz viel Sport gemacht in meiner Jugend, immer eher zu viel. Musste immer eingebremst werden. Nee, Anja, du kannst nicht 5 Sportarten machen. Du musst konzentrier dich auf 3. Welche 3 willst du? Und, eher so, ich habe vor vielen Jahren angefangen, da viel Yoga zu machen. Und das, da gibt es ja auch immer die Meditationssequenzen und. Und ich fand das schon ganz gut und habe dann ganz klassisch, als die ersten App-Applikationen kamen hier, in die Headspace, war natürlich ganz am Anfang da und bin dann irgendwann über einen gemeinsamen Freund, über den Christian Miele, eben auf die Zen-Meditation gekommen und war dann eben auch einmal dort vor Ort. Und da habe ich zum allerersten Mal auch den Unterschied gemerkt zwischen einer geleiteten Meditation und dieses Sitzen in Stille. Und es war für mich augenöffnend. Also so 3-4 Tage da wirklich sich anzufangen, an nichts zu denken. Und das ist für mich ein großes Ding. Also vor allem in extremen Stresssituationen. Also ich hatte vor einem Jahr eine größere Operation, ist übertrieben, aber eine Operation und bin da in eine komplette Panik davor gefallen. Also ich habe geheult und konnte nicht mehr. Die haben mich in den OP-Saal und ich konnte kaum reden mit dem, weil ich total aufgewühlt war. Ich weiß nicht woher, vielleicht wahrscheinlich irgendwelche Erlebnisse. Mein Vater ist auch in dem Krankenhaus gestorben, vielleicht kam das irgendwie hoch, irgendwie so. Und da in so Situationen fange ich an zu meditieren, weil ich dann weiß, okay, ich verliere die Kontrolle. Und okay, das passiert mir jetzt sehr, sehr selten, sowas Extremes, aber da hilft es mir enorm. Und jetzt, und auch wenn ich einen krassen, durchgetakteten Tag habe mit vielen Vorträgen, Interviews, hatte ich letztes Jahr im Sommer in Singapur, da war ich für ein paar Tage dort und da haben die asiatischen Kollegen mich echt durchgetaktet. Und da bin ich, um diesen Fokus zu bringen, in dem Moment, in dem ich dann gebraucht werde, habe ich dann davor einfach mich kurz hingesetzt, Augen zu und einfach nur geatmet und versucht da nicht zu denken und einfach zu mir zu kommen und den Fokus zu machen. Und jetzt, ich bin ganz stolz, ich meine, wenn man sich beruflich verändert, kann man auch Riten, Routinen, Dinge ändern und einfach wieder in einem Reset von null anfangen. Und ich meditiere jetzt gerade wirklich meistens jeden Morgen, also zumindest in der Woche, am Wochenende bin ich ein bisschen flexibler irgendwie, je nachdem, was eben ansteht. Oder wenn ich mal ganz, ganz früh losmache, wobei dann meditiere ich eher einfach nur kürzer. Und das hilft schon enorm, also so diese Struktur und auch eine Ruhe in den Tag zu bringen und auch mich ruhiger zu kriegen. Ich bin ja ein sehr impulsiver Mensch, ich rede eher mal zu schnell, zu viel und falle vielleicht auch mal ins Wort und so. Das, und gerade mit dem, was ich eigentlich auch weiß, dass Informationen von anderen viel wertvoller sind, hilft es mir ganz arg. Und ich kann es gar nicht sagen, wenn man das macht, läuft der Tag so. Mhm. Und das ist nicht, dass ich an dem Tag dann dauernd denke, boah, jetzt hier muss ich zu mir kommen, aber mir hilft das. Ich kann es auch nicht begründen, aber das ist ja auch, was einem selbst Technologie zeigt. Man muss nicht alles begründen können.
Das ist ein schönes Bild. Das ist wirklich ein schönes Bild. Wenn du, ich gucke immer auf, normal bin ich ja immer der Timekeeper, aber wunderbar in der Zeit. Wunderbar. ich bin halt so voll drin gerade. Ich hatte das, als wir so ein bisschen vorgeplänkelt haben, gerade so darüber gesprochen, Frauen in Führungspositionen. Ich sehe vor allem durch den Podcast, den Michael mit der Jessica Orkin gemacht hat, die, glaube ich, sagte, the future of leadership is female. Ich sehe das immer gar nicht so als das oder das, sondern ich sehe die Eigenschaften, die eher mit der weiblichen Seite verbunden werden, als dann so die Stärke, also Verletzlichkeit, die Sachen auch kommunizieren, auszusprechen, anzusprechen, Leute zusammenzubringen, statt Fronten aufzubauen. Du hast nun sehr viele Seiten in dir durch deinen Hintergrund, durch dein Wissen, durch ein Studium, was eher technisch geprägt ist, bist aber jetzt eben in einer Führungsposition. Was verändert sich oder was hat sich über die Jahre jetzt auch verändert und was stellst du dir für die Zukunft vor, wie du diese Eigenschaften reinbringst und möchtest du das überhaupt, siehst du das überhaupt so deutlich?
Ja, es ist interessant, dass du es ansprichst, weil ich habe das noch nicht so aufs Weibliche übertragen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn Leute mit mir sprechen, dass ich war ja schon immer so, wie ich bin und ich habe manchmal das Gefühl, ich treffe gerade mit dem, wie ich bin oder was ich mache, eben ganz arg den Zeitgeist. Und das ist okay und schön und gut, aber ich wäre auch nicht anders, wenn der Zeitgeist heute anders wäre. Also ich bin nicht da, weil ich Karriere machen will, sondern ich bin da, weil ich so bin, wie ich bin und eben so ein Leben leben möchte, wie ich es lebe. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, dass ich bin nicht der Typ, auch wenn es, also ich bin nicht der Typ, der jetzt sagt, ich muss in hohe Positionen und ich meine, es gibt halt dann schöne Dinge, man kann hat mehr Strahlkraft, man kann Dinge bewegen und manche Dinge kann man eben auch nicht alleine und je mehr man da im Team um sich rum hat und so, umso toller ist das natürlich. Aber ich mache die Schritte nicht wegen einer Karriere oder weil ich dahin möchte, sondern mehr, weil es sich eben so ergibt und weil es eben inhaltlich und von den Menschen für mich interessant ist. Das habe ich vorher schon mal ein bisschen erwähnt. Das sind so meine zwei Faktoren, die mich treiben. Und ob das der Zeitgeist vielleicht auch gerade weiblich ist, wahrscheinlich, ja. Ich bin ja auch eine Frau. Also das ist ja auch ein Teil von mir.
Aber das nehme ich eben als besondere Stärke wahr. Also so eine gewisse Grundignoranz auf, muss das jetzt ein richtiger Karriereschritt sein, sondern zu sagen, ich mache das eben, weil ich das Gefühl habe, ich muss das auch machen und will das machen und möchte so.
Also wenn mich Karriere getrieben hätte, wäre ich heute woanders, weil dann hätte ich andere Schritte gemacht. Ich habe sogar mehrfach zu Karriereschritten davor schon Nein gesagt, weil die mich inhaltlich überhaupt nicht interessiert haben. Also ich habe dann zwischendrin sogar mal meinen Freund konsultiert, weil ich gesagt habe, bin ich zu weiblich, ich sage jetzt das vierte Ding ab und ich könnte halt einfach jetzt schon, werde ich wahrscheinlich eher ein halbes Jahr oder ein Jahr oder anderthalb Jahre später den Karriereschritt machen, weil ich habe ihn jetzt halt schon viermal abgesagt. Und der ist ja zum Glück cool, der dann auch zu mir gemeint, ey Anja, wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, dann mach's nicht. Das muss für dich das Richtige sein. Und dann natürlich auch, wenn ich mit vielen rede, oft ein bisschen auf Geduld bringe. Ich habe erst vor ein paar Tagen mit einer jungen Kollegin gesprochen, die gemeint hat, aber ich hatte das Gefühl, da wurde ich hingehört. Und ich habe gemeint, ja, aber es ist wichtig, dass du deinen Weg gehst und gar nicht so, ob das jetzt immer gleich der nächste Schritt ist. Und ich glaube, auch auf Dauer zahlt sich das dann aus, wenn man selber bleibt und sein eigenes Ding macht. Ob das dann der nächste Karriereschritt ist, who knows, aber es gibt auch viel Wichtigeres im Leben als irgendwie Karriereschritte und das Ding, ich meine, was braucht man? Mein großer Stiefbruder sagt immer zu mir, Anja, ich kann auch jeden Tag nur ein Schnitzel essen und irgendwie, vielleicht ein Schnitzel nicht oder ein Sellerieschnitzel, aber aber was damit heißt, ist irgendwie, es geht ja auch um mehr als nur Status, Vermögen, sondern eigentlich viel mehr um Spaß daran zu haben, was man jeden Tag tut und sich darin wohlzufühlen. Und wenn da eine große Komponente im Job ist, ist es gut, muss aber auch nicht. Ich meine, ich glaube auch, ich bin auch einer von den Verfechtern, sehr gerne bei New Work so, alles muss toll sein und die Arbeit muss super sein und jeder muss seine Arbeit lieben. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass es einfach auch Leute geben kann, die machen ihren Job und haben ihre Prioritäten irgendwo anders, weil die total im Sport engagiert sind, weil sie total viel Zeit in ihre Tiere oder Kinder oder Familie investieren möchten und dann eben sagen, da ist mein Fokus und mein Job ist dazu da, um meine Miete zu zahlen.
Da sprichst du ein ganz wichtiges, wie ich finde, Missverständnis zu New Work an, weil viele eben glauben, New Work macht halt immer Spaß. Und es gibt eigentlich einen entscheidenden Punkt, den Unterschied zwischen tu, was du liebst und tu, was du wirklich willst. Ich habe bei dir das Gefühl, du tust, was du willst und du ziehst eine ganz tiefe Befriedigung daraus und es macht halt auch nicht jeden Tag Spaß.
Das natürlich ist so. Nicht.
Und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte für New Work, zu verstehen, dass diese Entscheidung zu treffen halt nichts mit Fun und alles ist super und toll zu tun hat, sondern das, was du eigentlich gerade vorher gesagt hast, dieses extrem Elementare zu sagen, bleib bei dir. Und wenn du einen Teil deiner Zeit verwendest, um Kohle zu verdienen, um die Miete zu zahlen, völlig klar, du dich dann aber dann um den Fußballverein, die Pferde oder Musik oder sonst was kümmerst, das ist viel entscheidender. Ja. Das hast du eigentlich gerade in ein Bild gemalt und dann fallen die Sachen auch in den Schoß, dann kommen eben Dinge plötzlich, wie du vorhin beschrieben hast, du hast irgendwie zwei Opportunities und dann kommt die dritte um die Ecke. Ja. Das finde ich ein wirklich schönes Bild. Wie hast du dir das aufrechterhalten, dass du dieses Gespür für dich behalten hast über die ganze Zeit? Dass du wahrnimmst, hey, das gefällt mir jetzt nicht oder das möchte ich nicht oder das fühlt sich nicht richtig an. Kannst du das beschreiben? Oder?
Interessant. Also ich glaube, dass ich keinen... Also wenn man mir vor vielen Jahren gesagt hätte, du wirst irgendwann diesen Job machen und irgendwie auch... Das hätte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich glaube, dieses Thema mit, da will ich karrieretechnisch hin, das habe ich schon zu früh für mich irgendwie ab. Also es war für mich nie so der Treiber. Und das macht dann frei, wenn man eigentlich sagt, das ist total egal, was ich möchte. Und ich bin aber auch natürlich nicht in allem gut. Also ich bin ganz schlecht im Nein sagen, weil mich total viele Dinge total interessieren. Und das ist dann eher so ein Thema, wo ich auf mich aufpassen muss. Und wo auch zum Glück ich auch ein ganz tolles Umfeld habe, was dem ich total vertraue. Also ich höre mir zum Beispiel, ich mache ja relativ viele Videos, Podcasts und ich höre mir nichts davon selber an. Ich kann es nicht. Meine Mutter hört alles. Wenn was rauskommt, schicke ich das allererstes meiner Mutter, die meine stärkste Kritikerin ist, weil es auch toll ist, weil sie die mir auch Feedback schickt, wie das mit der Blockchain, das musst du noch mal leichter kapieren. Oder mein Lieblingskommentar vom letzten Mal war, dieses Twitter, das muss man erklären, da scheinen interessante Gruppen zu sein. Ich dachte, das wäre nur was für Trump und Co., hat sie mir geschrieben. und eben zu wissen auch, und wieder, da geht es wieder um Teams und um Beziehungen. Wer ist auch gut für was, ja? Also und wie arbeitest du gut zusammen? Und da gibt es eben auch zum Glück viele gute Menschen, die eben auch mit allem anderen nichts zu tun haben und die mir einfach auch gut tun, weil bei denen, mit denen treffe ich auf einen Kaffee, da bin ich einfach an, ja, und dann ist es total egal, wie viele Podcasts oder keine Ahnung was und auch was mein Job ist, weil dann geht's drum, dass das Kind letzte Nacht nicht durchgeschlafen hat oder was für ein Stress gerade mit dem Freund da ist oder mit dem Mann oder solche Dinge. Und das ist, glaube ich, das ist wichtig, da auch so sein zu haben und auch eben nicht zu denken, der Job ist zu wichtig oder sowas. Ich glaube, wir haben alle nur ein Leben und es geht irgendwie darum, das Beste daraus zu machen. Und wenn dafür ein Teil davon ist, deinen Job zu machen, ist gut für mich. Ich habe immer so einen Maßstab. In der perfekten Welt, wenn wir Alf wären, die ja genau wusste, wann er stirbt, ja, dann wüssten wir, wie viel wir genau arbeiten, um alles so abzuschalten, damit wir keinen Tag zu viel gemacht haben, damit so alles genau hinpasst. Und das ist auch so ein bisschen mein Bild. Ich will einfach nur alles schaffen, dass sie alles dahin passt. Und ich auch ganz viel Zeit möglichst sinnvoll für mich investiere. Ein bisschen egoistisch, aber das habe ich geil. Gern.
Das ist ein geiles Bild. Ich habe gerade Alf. Wir müssen Alf noch mit einbauen in das Foto. Das
ist ja so gut. Ja, oder der wusste doch, dann hat auch, die hatten dann so Termine, wann die Kreditkarte abläuft und uns abgeben.
Ja, stimmt.
Ja, man merkt, ich bin alt.
Ja gut, wir sind ja nicht so weit voneinander entfernt.
Alf kennt kaum noch jemand wahrscheinlich.
Ja, wir werden jetzt erstmal googeln, was ist genau, Alf. Was ist Alf? Googelt gleich mit dazu, was ist eine Kassette und warum haben Kassette und Bleistift was miteinander zu tun. Daran kann man das Alter ganz gut erkennen. Großartig, ja, wie schön. Also das ist ein wirklich schönes Bild und es hat, also du bringst für mich wirklich in einer Person diese New Work Kompetenz und das Digitale zusammen. Und ich sage den Leuten immer wieder, das hat nichts miteinander direkt zu tun, ne? weil die woanders herkommen.
Ja, wobei ich glaube, dass viele Aspekte davon eigentlich gut zusammen und ich glaube, das Digital wird auch oft so abgetan mit, dass du irgendwie sowas wie eben nach dir sorgen und sowas nicht so gut kannst, weil du bist halt viel an im Digitalen gefangen und das hat nichts mit der Realität zu tun, aber eigentlich nehme ich es total anders wahr. Ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die auch so auf Twitter total engagiert sind, dass viele von denen auch total engagiert sind bei Meetups und, dass die auch total präsent als, das sind einfach interessierte Leute. Ich glaube schon, dass es da eine Verbindung gibt irgendwie. Und dass das auch zusammenwachsen muss, weil wir sind, ja.
Also
ist nicht trennbar.
Ja, klar, also weil du brauchst halt für neue Arbeit brauchst du den Dialog, du brauchst den Austausch. Die Tools ermöglichen uns das und die Tools ermöglichen uns auch anders zu organisieren, genau. Also auch den Kontakt zu halten. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass ich vergessen habe, wie wir früher Kontakt gehalten haben. Also jetzt zum Geburtstag, wo man welche Messages bekommt, wie sich das über die Jahre verschoben hat.
Ja.
Und dann merkt so, hey, plötzlich ist jeder so ein Klick entfernt.
Ja.
Und viele sagen ja immer, ist alles so schlimm mit Facebook und Co. Wenn ich jetzt überlege, das gab es halt vor, mal kurz zurückrechnen, 2020, 10, 11, 2009 wurde, glaube ich, der Friend-Feed eingeführt. Vorher ist man auf die Profile gegangen, hat dort drauf gepostet. Ja. Das war die Möglichkeit, da konnte man was sehen. Das ist alles ein Klick entfernt.
Total.
Und die Connection als Tool zu sehen und zu verstehen, finde ich gigantisch.
Ja, und es geht ja um Beziehungen.
Ja.
Und warum soll was schlecht sein, was mir hilft, Beziehungen zu halten? Also das finde ich nicht schlecht. Und natürlich kann man sagen, ja, man wird ja nur dran erinnert. Ja, aber früher hätten wir es halt vergessen. Das ist doch schön, wenn ich erinnert werde. Ja, also ich sehe da auch nicht so viel Negatives drin. Ich meine, am Schluss ist Technologie, kann immer schlecht genutzt werden, wie jedes andere Tool, wie du auch jedes Messer nutzen kannst, um Schlechtes zu tun und Gutes zu tun. Du kannst damit Menschen ernähren, weil du irgendwie das Essen zubereitest und schneidest, aber du kannst damit natürlich auch Menschen verletzen, oder? Und ich glaube, das, und so ist auch Technologie. Mit Technologie kannst du einen Haufen tolle Sachen machen, aber halt auch einen Haufen schlechte Sachen. Das liegt aber nicht die Technologie ist schlecht, sondern wir, die sie anwenden, sind gut oder schlecht oder tun gute oder schlechte Dinge damit.
Bevor wir hier die Zeit sprengen, ich könnte, glaube ich, noch eine Stunde weiter reden, aber ich kriege immer wieder den Hinweis, ein Inlandsflug, seid nicht so streng mit uns, wir können auch mal, dann flieg halt weiter, dann machen wir die Podcasts künftig länger. Wenn du deine Inspirationsquellen teilen würdest, seien es Bücher, Videos oder was auch immer, was wären deine Top 5 momentan, wo du sagst, hey, die 5 Sachen, schaut ihr euch mal an, mit einem offenen Blick.
Ah, wir hatten es aber Beziehungen. Also ich glaube, Bücher. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich bestellt habe wegen eurem Podcast. Oh Gott. Deswegen will ich die alle nicht mehr nennen, aber ich habe so viele Bücher gelesen, weil ihr sie hier genannt habt. Aber ich habe 2 Bücher, die auch mit Menschen zusammenhängen. Mhm. Und das finde ich irgendwie so. Einmal hat der Gründer von Econium, Daniel, hat ein Buch geschrieben über Digitalismus, heißt das Buch.
Okay.
Was, glaube ich, auch, was mich stark verbindet, weil es zeigt auch so ein bisschen, warum ich so gerne mit ihm und den Menschen zusammenarbeite, weil er so ganz viel darüber sinniert, wohin uns auch Technologie bringt und was eine Utopie und was eine Dystopie sein kann und wohin uns das bringen kann. Und das ist so, wenn ich das Buch inhalten habe, weiß ich, warum ich da bin, weil mit Menschen so einen Austausch zu haben, auch über Dinge, die über unsere tägliche Arbeit hinaus, nämlich über Technologie gehen. Das zeigt das Buch ganz schön. Dann gibt's, wir sind ja auch gerade in Hamburg, einen ganz langen Mentor von mir, Frank Thun heißt der. Der hat gerade ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, das ich noch nicht fertig habe. Liberated Companies, wo es um Liberalisierung von Unternehmen geht, um die wir das schaffen. Große Fragestellung jetzt auch für uns. Mhm. Wie sieht so eine Tech-Firma aus? Wie ist es neben dem methodischen täglichen Arbeiten, nämlich wie wird sowas organisationell aufgebaut? Wie funktioniert das? Ja. Mhm. Das ist ein ganz gutes Thema. Dann höre ich natürlich viele Podcasts, leider. Mein Lieblingspodcast, ich weiß nicht, woran das liegt, aber der ist gerade so ein bisschen gestopft, ist Should This Exist?
Should This Exist.
Also sollte dieses existieren. Da geht es genau um diese Betrachtung. Da werden immer Technologien vorgestellt und dann eben auch drüber diskutiert, was man damit Schlechtes machen könnte. Und damit stellt sich immer so die Frage, sollte das existieren? Should this exist? Also leider gibt es da nur wenige Folgen. Jetzt machen die so viel Meditationsgeschichten, die ich auch gut finde, Meditative Stories. Aber die der ist irgendwie abgeschaltet. Und dann lese ich gerade The Future is Faster Than You Think. Also das höre ich als Hörbuch, was auch eine ganz tolle Hörbuchproduktion ist, weil die immer so das Kapitel, also immer die Kapitel vorstellen und danach nochmal diskutieren, was ich für einen,
ja, cool.
Auch nochmal ganz gut finde. Ja, hört das sind so, das sind, glaube ich, so die mir als allererstes in den Kopf floppen und ja,
sehr schön.
Fallen mir wahrscheinlich gleich nochmal 10 mehr ein.
Wo erreicht man dich Social Media mäßig am besten? Was sind so deine liebsten Kanäle? Wo kann man dir folgen?
Mein Lieblings ist Twitter eigentlich.
Oder hast du vorhin gesagt, du willst Instagram jetzt reaktivieren voll. Mit Video. Ne? Also jetzt, come on.
Mal schauen. Nee, ich habe Instagram habe ich lang, ähnlich wie Twitter. Wahrscheinlich ist jetzt so mein Instagram-Durchbruch oder so. Habe ich lange nur so privat und auch geschlossen genutzt und habe jetzt gerade es geöffnet und merkt, da passiert ja gar nichts so Schlimmes, außer eher Positives. Man merkt, wie man auch viele junge Frauen ansprechen kann, die sich dann irgendwie bei mir melden und irgendwie interessiert sind und Finde ich ganz spannend. Ich mag die Kanäle, weil sie mir so ein bisschen Austausch geben. Es gibt ein paar, mit denen bin ich nicht warm geworden. Also Snapchat war meine härteste Social Media Erfahrung. Ich kam mir vor wie in so einem Raum, wo die Türe zugeht und es ist dunkel, weil du niemanden kennst, dem du folgen könntest.
Das ist mit TikTok ähnlich.
Ja, TikTok, die trocken dich ja immer voll mit irgendwas.
Ja, das ist zu spannend aus der KI-Sicht, ne?
Total, total. Also, aber ich merke auch, dass, und ich meine, was da natürlich gemacht werden kann, ist super, aber ich habe noch nicht so meine Welt. Ich tanze mir auch nicht so viel. Aber fand ich, also, ja, ich probiere alles aus. Aber ich glaube, mein Hauptkanal ist sicherlich Twitter, aber ich bin auch auf LinkedIn, Zing, Instagram. Jetzt neu, Instagram. Das machen wir jetzt.
Sehr gut, dann legen wir gleich noch ein Video nach. Danke für alle, die jetzt voll dabei geblieben sind, auch wenn ihr jetzt schon beim Flieger am Aussteigen seid oder schon vor dem Büro steht und die Folge noch fertig hört.
Zug doch eher, oder? Geflogen wird ja Kurzstrecke nicht mehr.
Ja, natürlich. Sehr klar. Und ja, gebt uns eine Bewertung auf den Plattformen, wo ihr gerade hört. Das hilft immer sehr. Gebt auch gerne Feedback und wenn ihr irgendwie Anmerkungen, Kritik habt, dann schickt es direkt wie immer. Dann können wir das gerne ausdiskutieren und sonst meldet euch bei Anja oder bei uns. Vielen Dank auf jeden Fall, Anja, heute für die wirklich großartige Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.